Ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein, für mich zum zweiten Mal als Open Doors Referent. Ich bin sehr dankbar für die Verbindung von dieser Gemeinde zu unserem Dienst. Ich bin dankbar zu sehen, wenn die Gemeinde eine Verbindung schaffen zu unseren verfolgten Geschwistern. Und so bin ich dankbar, dass es in dieser Gemeinde diese Verbindung gibt. Und so bin ich dankbar, heute eine Brücke auch wieder schlagen zu dürfen zu unseren verfolgten Geschwistern. Ich war im September 2025 in Burkina Faso mit einer kleinen Gruppe von Open Doors Mitarbeitern. Wir haben dort unser Team besucht und verfolgte Christen besucht. Später möchte ich etwas davon berichten, aber anfangen möchte ich mit einer Kurzpredigt. Und die Kurzpredigt steht unter dem Motto: Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Ein Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18. Bleibt wachsam und betet, auch beständig, für alle, die zu Christus gehören. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr betet, aber wenn ich bete und nicht bewusst darüber nachdenke, dann bin ich doch sehr schnell geneigt, nur für die zu beten, die ich persönlich kenne. Also für meine Familie zu beten, für die Gemeinde, für die Leute in der Gemeinde, die Gebet brauchen, für mein Umfeld. Aber es fällt manchmal nicht so ganz leicht, auch für die zu beten, die man persönlich gar nicht kennt. Und dennoch ist das, wo dieser Vers und nicht nur dieser Vers uns dazu aufruft: wachsam zu bleiben und beständig für alle zu beten, die zu Christus gehören. Markus Rode, der Leiter von Open Doors Deutschland, hat gesagt: Für viele Christen scheint das Gebet nur eine Randerscheinung zu sein. Oft sind die Gebetsstunden spärlich besucht und es scheint schwierig zu sein, größere Gruppen vom Beten zu mobilisieren. Im Gegensatz dazu wird das Gebet in der verfolgten Gemeinde als entscheidend angesehen, um in härtester Verfolgung im Glauben standhaft zu bleiben. Bevor ich bei Open Doors angefangen habe, war ich Pastor von einer Gemeinde in Berlin-Lichtenrade. Und ich gebe es ungern zu, aber ich habe genau diese Erfahrung gemacht, dass die Gebetsstunden spärlich besucht wurden. Manchmal war ich froh, dass ich nicht der Einzige war. Wie anders, und ich bin immer wieder erstaunt, wie anders wird das Gebet in der verfolgten Gemeinde betrachtet. Für sie ist die Abhängigkeit von Gebet nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern Praxiserfahrung. Sie wissen, ich bin von Gebet und wir sind als Gemeinde von Gebet abhängig. Es ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Ich möchte weiterlesen in Epheser 6 und ich wechsle zu der Schlachterübersetzung. Da schreibt Paulus in Vers 19: Betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Der Apostel Paulus ist im Hausarrest in Rom. Er hat seine eigene Wohnung, er kann Besuch empfangen, er kann Briefe schreiben. Auch der Epheserbrief wurde aller Wahrscheinlichkeit aus diesem Hausarrest heraus geschrieben. Aber er ist nicht frei, er ist gefesselt, er wird überwacht. Und dennoch lesen wir hier nicht eine Bitte um Gebet, dass er schnellstmöglich freigelassen wird. Das ist nicht das, was wir hier lesen, sondern das, was wir hier lesen, ist eine Bitte um Gebet, dass er, so oft er seinen Mund auftut, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt macht. In Vers 20 schreibt er: Für das ich ein Botschafter in Ketten bin. Für die, die mich vor 2 Jahren auch schon mal gehört haben in dieser Gemeinde, wissen, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Man hört das vielleicht auch. Ich bin in Holland aufgewachsen, habe eine liebe, hübsche deutsche Frau kennengelernt und das ist der Grund, dass ich in Deutschland lebe. Das ist auch der Grund, warum ich vor ein paar Wochen in der niederländischen Botschaft war, weil ich einen neuen Reisepass brauchte. Und die niederländische Botschaft ist nicht weit vom Alexanderplatz. Vielleicht nicht, hoffe ich, beleidige niemandem, aber vielleicht nicht gerade der meist romantische, hübsche Ort Berlins. Und ich bin dann von dort zu der Botschaft und ich sah schon die niederländische Flagge von Weitem. Und als ich dann in der Botschaft war, dann hatte ich dieses lustige Gefühl, auf einmal zu Hause zu sein. Ich hörte Leute in meiner Muttersprache sprechen. Ich sah Gegenstände, die mir bekannt vorkamen. Nicht zuletzt ein Bild von unserem König und Königin, ein Foto von unserem König und Königin. Paulus beschreibt sich selbst hier als Botschafter. Und Botschafter, die vom Beruf her Botschafter sind, haben eine Sache gemeinsam. Sie leben nicht im eigenen Land. Und genau so sind wir auch berufen, Botschafter zu sein. Wie Jesus sagt, ihr seid in dieser Welt, mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wenn wir berufen sind, Botschafter zu sein, in Wort und in Tat, was für Gefühl bekommen Leute, wenn sie uns zu Hause besuchen? So wie ich auf einmal ein ganz anderes Gefühl hatte, als ich die niederländische Botschaft besuchte, spüren Leute auch, wenn sie uns zu Hause besuchen, dass auf einmal ein anderer Geist, buchstäblich, eine andere Atmosphäre da ist. In Vers 20 macht der Apostel Paulus ein sehr interessantes Wortspiel, das in der Übersetzung etwas verloren geht. Wenn man diesen Text im Griechischen lesen würde, dann würde man dieses Wortspiel sehen. Vers 20 besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil beschreibt er seinen äußerlichen körperlichen Zustand. Er beschreibt, für das ich ein Botschafter in Ketten bin. Aber dann im zweiten Teil beschreibt er seine geistliche Berufung, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Und dieses Wort, das mit soll am Ende übersetzt worden ist, hat im Griechischen seinen Ursprung in einem anderen Wort, nämlich in dem Wort gefesselt sein oder gebunden sein. Und wenn man diesen Text im Griechischen lesen würde, dann würde man das sehen. Was Paulus also sagt in diesem Vers ist, ich mag äußerlich, körperlich gebunden sein, aber geistlich, innerlich, im Herzen bin ich gefesselt an dem Auftrag Gottes, das Evangelium bekannt zu machen. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder Bitten um Gebet. Wir wissen aber nicht immer, was damit geworden ist, ob die Gebete erhört wurden oder nicht. Das Schöne ist, in diesem Fall wissen wir es. Wir lesen diese Verse im letzten Kapitel des Epheserbriefes. Im letzten Kapitel der Apostelgeschichte, der in derselben Zeit spielt, lesen wir folgende Worte. Paulus sagt in Vers 20, ich bin mit dieser Kette gefesselt, weil ich an das glaube, worauf ganz Israel hofft. Und dann heißt es ab Vers 30, er, Paulus, hieß jeden willkommen, der ihn besuchte. Verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes. Und predigte von Jesus Christus, dem Herrn. Und jetzt kommt es. Und niemand versuchte, ihn daran zu hindern. Kann es sein, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Gebeten, die für ihn gebetet wurden, und zwischen der Freimütigkeit, die er spürte? Paulus hatte nicht um Gebet gebeten, wenn er das Gebet nicht für nötig gehalten hätte. Aber er hielt es für nötig. Er hat offenbar nicht die Freimütigkeit gespürt. Aber dann hat er sie gespürt. Auch heute gibt es Christen im Gefängnis, die im Gefängnis von Jesus Christus berichten. Beim Open Doors Tag 2023 hörten wir das Zeugnis von Kenneth Bay, der der im nordkoreanischen Gefängnis das Evangelium weitergab. Im Gefängnis verstand er seine Berufung, Missionar für seine Wächter zu sein. Und er hat seine Wächter von Jesus Christus erzählt. Und beim Open Doors Tag 2025 hörten wir das Zeugnis, wie in dem Evin-Gefängnis, in dem Teheran, in dem Iran, auch das Evangelium weitergegeben wurde, wie Leute zum Glauben gekommen sind und wie im Badezimmer des Gefängnisses mit einer Flasche Wasser eine Taufe vollzogen wurde. Leute, die körperlich vielleicht gefangen sind, aber die innerlich sich gebunden wissen an dem Auftrag Gottes. In den letzten Wochen haben wir vermehrt über den Iran gehört in den Nachrichten. Wir dürfen wissen, dass der Iran das muslimische Land ist, wo in den letzten 10 Jahren die allermeisten Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Schätzungen sind unterschiedlich. Es ist auch nicht leicht zu schätzen, wie viele Christen es in dem Land gibt. Aber wenn man den Durchschnitt nimmt, sind in den letzten 10 Jahren 800.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen, die sich im Verborgenen treffen, in Hausgemeinden, in Hauskirchen. Wenn wir über den Iran hören in den Nachrichten, dürfen wir auch immer für unsere Geschwister dort beten. Nicht nur der Epheserbrief wurde aus dem Hausarrest in Rom geschrieben, sondern auch der Philipperbrief. Und in dem Philipperbrief schaut Paulus zurück auf die Auswirkungen seiner Gefangenschaft. Er schreibt, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Ich mag diese Verse, weil sie deutlich machen, dass die Verbindung zu den verfolgten Christen keine Einbahnstraße ist, sondern die verfolgten Christen sind unsere Geschwister. Und manchmal sind wir vielleicht unbewusst und ungewollt etwas überheblich hier im Westen, wenn wir denken, ach, wir unterstützen die armen verfolgten Christen. Aber wenn wir diese Verbindung schaffen, werden wir schon sehr schnell spüren, sie unterstützen uns genauso. Durch ihre Zeugnisse, durch ihren Glauben, durch ihren Mut. Im vergangenen Jahr wurden meine Frau und ich besucht von einem Leiter unseres Dienstes in Ägypten. Er hatte eine Konferenz in Berlin besucht und hat bei uns übernachtet für die Woche. Und so gab es beim Frühstück und auch abends viel Gelegenheit zum Austausch. An einem Abend sagte er Folgendes zu uns. Bitte betet nicht für uns. Meine Frau und ich, wir waren überrascht. Hä? Wir wollen doch für euch beten. Warum sagst du das so? Bitte betet mit uns. Wenn ihr für uns betet, dann werdet ihr beten, dass die Verfolgung aufhört. Dafür beten wir nicht. Wir beten, dass die Christen den Mut haben, das Evangelium weiterzugeben. Wir beten, dass Millionen von Muslimen zum Glauben an Christus kommen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir beten, dass wir Jesus treu bleiben, auch wenn es unser Leben kosten sollte. Dieser Leiter aus Ägypten meinte zu uns, ich kenne kein Christentum ohne Verfolgung. Sobald ich Christ wurde, wurde ich verfolgt. Und sein Verständnis vom Christentum ist, dass Verfolgung dazugehört. Jesus hat es auch schon vorausgesagt. Beten wir mit. Beten wir mit, dass sie den Mut haben, das Evangelium weiterzugeben, trotz Verfolgung. Beten wir mit, dass Millionen von Andersgläubigen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und beten wir mit, dass sie Jesus treu bleiben. Aber ist das nicht nur das Gebet für sie, sondern auch für uns selbst, dass wir den Mut haben, das Evangelium weiterzugeben? Dass Millionen von Deutschen zum Glauben an Christus kommen und dass wir Jesus treu bleiben. Soweit einige Gedanken aus Epheser 6, die Verse 18 bis 20. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Open Doors ist unter anderem bekannt für den Weltverfolgungsindex. Eine Weltkarte, die wir jedes Jahr aktualisieren mit aktuellen Zahlen und Statistiken. Auf dieser Weltkarte werden die 50 Länder abgebildet, wo Christen am meisten für ihren Glauben an Jesus Christus verfolgt werden. Wir haben Arbeit in über 70 Ländern, wo sie verfolgt werden, aber hier werden immer nur die ersten 50 Länder abgebildet. In den roten Ländern ist die Verfolgung extrem, in den orangenen Ländern ist sie sehr hoch. Nicht immer ist die Verfolgung im ganzen Land, trotzdem wird dann das ganze Land eingefärbt. Aber das ist nicht unbedingt eine Weltkarte, wo die Gemeinde Gottes am schwächsten ist. Na klar, in manchen Ländern gibt es nur ein paar hundert Christen im ganzen Land. Man kann sich das kaum vorstellen. Aber in manchen anderen Ländern gibt es Erweckungen, nicht nur in dem Iran, wo in den vergangenen Jahren viele Leute zum Glauben an Christus gekommen sind. Wir sehen, dass viele der Länder, auch einige der roten Länder in Afrika liegen. Und in den vergangenen Jahren stellen wir fest, dass besonders in Subsahara-Afrika, in dem Teil südlich der Sahara-Wüste, der Gewalt weiter zunimmt. Ich habe eine weitere Afrika-Karte mitgebracht von einer anderen Organisation. Und auf dieser Karte werden die Gewalttaten im Kalenderjahr 2025 abgebildet von militanten islamitischen Gruppen. Die unterschiedlichen Farben stehen für unterschiedliche Gruppen. Die roten Punkte links stehen für eine Organisation, die sich JNIM nennt, eine Abteilung von Al-Qaida. Und die blauen Punkte stehen für eine Organisation, die sich IS nennt, Islamitischer Staat. Der Name ist Programm. Sie versuchen mit Gewalt ihre Vorstellung von einem islamitischen Staat durchzudrücken. Und unter diesen roten und blauen Punkten links verbirgt sich das Land Burkina Faso. Links unten sehen wir nochmal eine weitere Karte von Burkina Faso, wo die Gewalttaten seit September 2022 abgebildet werden. Umso größer die Kreise sind, umso mehr Leute sind dabei ums Leben gekommen. Die größten Kreise heißen, dass 30 Leute oder mehr dabei ums Leben gekommen sind. Wenn man sich diese Karte anschaut, kann man sich vorstellen, dass wir eher in der Hauptstadt, in der Mitte des Landes waren und in der Umgebung der Hauptstadt. Es war unsicher für uns, aber auch für unsere Geschwister, um tiefer ins Land zu gehen und sie zu besuchen. Bevor ich noch mehr über Burkina Faso berichten möchte, nochmal eine Folie zu der allgemeinen Situation in Afrika. In Afrika leben von den absoluten Zahlen her mehr Christen als auf jedem anderen Kontinent. Die Ausbreitung des islamischen Extremismus, wir sprechen hier nicht vom Islam, sondern vom Extremismus, führt zu dramatischer Zunahme von Gewalt gegen Christen. 9 von 10 Christen, die wegen ihres Glaubens ermordet werden, sind Afrikaner. Und 16,2 Millionen Christen in Subsahara-Afrika sind auf der Flucht vor Gewalt. Wegen dieser Tatsache hat Open Doors in Zusammenarbeit mit der weltweiten Evangelischen Allianz eine Kampagne gestartet mit dem Namen Erweis Afrika Hoffnung für verfolgte Christen in Afrika. Und der Name ist inspiriert von den Worten aus Jesaja 60, wo es heißt, mache dich auf und werde Licht. Oder auf Englisch, erweis uns sein. In Burkina Faso haben wir unser Team vor Ort besucht und mit diesem Team haben wir unterschiedliche verfolgten Christen besucht. Manchmal bei denen zu Hause, manchmal an einem neutralen Ort. Eine Person, die wir besuchen konnten an seinem eigenen Ort, war Pastor Soré. Wir kannten seine Geschichte. Wir waren bekannt mit seinem Zeugnis, denn im April 25 haben wir ein Video von ihm veröffentlicht. Und im September 25 haben wir ihn dann besuchen können. Ich möchte gerne das Video zeigen, das wir damals von ihm gemacht haben, unsere Kollegen aus England. Und danach möchte ich einige Bilder zeigen von unserem Besuch. Im Video hat Pastor Soré gesagt, wir merken, dass ihr unsere Schmerzen und Lasten teilt und sie vor Gott bringt. Wir merken das, wir spüren das. Und das ist etwas, das wir immer wieder von verfolgten Christen hören. Wir haben gespürt, dass für uns gebetet wurde. Leute, die im Gefängnis waren, die keinen Besuch empfangen konnten, sagen, wenn sie dann rauskommen, ich habe gespürt, dass für mich gebetet wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als Pastor oft über Gebet gepredigt, aber das hat mein Verständnis vom Gebet nochmal vertieft. Als wir Pastor Soré und seine Frau Teresa besucht haben, war das Erste, das er zu uns sagte, vielen Dank für eure Gebete. Er wusste gar nicht, ob wir gebetet hatten oder nicht. Hatten wir, aber er wusste ja gar nicht. Aber er wusste, es wurde für uns gebetet. Im Vergleich zum Video stellen wir fest, dass die Hütten, die Zelten, wo sie leben, jetzt alle eine schwarze Folie, eine schwarze Schicht bekommen haben, wodurch sie besser geschützt sind gegen Regen und Wind. Und rechts sehen wir die Küche, wo die Frauen jeden Tag die Mahlzeiten vorbereiten. Auch die Männer beschäftigen sich, und zwar mit dem Machen von Backsteinen. Es ist mühsame Arbeit, man braucht Wasser dafür, Wasser ist nicht immer da. Wenn es da ist, braucht man es zuerst zum Leben. Und dennoch haben sie so viele Steine machen können. Auch noch mehr, als jetzt auf dieses Foto zu sehen sind. Und wir saßen in diesem Kreis unter dem Baum und wir haben die Zelten gesehen, wir haben die Steine gesehen und wir haben uns gefragt, warum habt ihr nicht schon das erste Häuschen für euch aus Stein gemacht? Warum lebt ihr immer noch in diesen Hütten? Pastor Soré meinte dann, ich werde es euch am Ende zeigen. Und als wir fertig waren mit unserem Gespräch, hat er uns noch mitten rumgeführt und so hat er uns gezeigt, was sie mit den ersten Steinen gemacht haben. Mit den ersten Steinen haben sie ein Gemeindehaus gebaut. Ich habe selten in meinem Leben jemanden kennengelernt, der so wenig hat, der so wenig besitzt und der zu gleicher Zeit Gott so unglaublich dankbar ist. Für seine Führung, für seine Bewahrung, für seine Fürsorge. Sie sind der Überzeugung, bevor wir ein Haus für uns bauen, verdient Gott ein Haus. Für seine Güte, für seine Barmherzigkeit. Am Ende unseres Besuches hatten wir eine intensive Zeit des Gebets, wo wir für sie, aber sie auch für uns gebetet haben. Sein Dorf wurde dreimal angegriffen. Wie im Video erwähnt. Beim ersten Mal haben sie alles geplündert, beim zweiten Mal wurden die Frauen vergewaltigt, beim dritten Mal wurde alles niedergebrannt. Sie hatten keine Familie in der Nähe, wo sie hingehen konnten, die Flüchtlingslager waren zu voll für ihre große Gruppe und so sind sie über mehrere Tage Richtung Hauptstadt gezogen. Sind dann auf diesem Grundstück gekommen, wo sie vorübergehend bleiben dürfen, wir wissen aber nicht für wie lange. Und dennoch ist Pastor Soré ein Mann des Glaubens, ein Mann der Dankbarkeit, der eine große Vision hat, der evangelisieren möchte, der Gemeinde gründen möchte. Trotz allem, was er erlebt hat, ist sein Glaube lebendig und seine Vision groß. Bevor wir selber die Gelegenheit bekommen, heute auf dreierlei Art und Weise aktiv zu werden für unsere verfolgten Geschwister, möchte ich noch ein weiteres Zeugnis weitergeben. Diesmal nicht von einem Mann, sondern von einer Frau, von einer jungen Frau aus Nigeria. Nigeria ist auch ein Land in Subsahara-Afrika. Wir haben in der Kurzpredigt und auch in den Beispielen von Christen gehört, die in Gefangenschaft Jesus verkündigt haben. Und genau das hat Mary auch getan. Wir schauen uns das Video an. Ich wünsche mir, dass meine Brüder und Schwestern in der Welt Nigeria in Gottes Hände legen, damit Gott uns führt, seinen Frieden auf diese Erde bringt und damit Nigeria erneuert. Ein starkes, wunderbares Zeugnis von einer noch jungen Frau, die aber schon reif im Glauben war. Mehr als 140 Kirchenleitern aus 14 afrikanischen Ländern wenden sich in der sogenannten Lomé-Erklärung an uns mit drei Bitten. Sich über die Notlage der Christen in Subsahara-Afrika zu informieren. Treu für die verfolgten Christen zu beten und ihnen praktisch zu helfen. Und drittens, ihre Stimme einzusetzen, um ein Ende der gewaltsamen Verfolgung zu fordern.